Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter an meiner Seite, wie in der vergangenen Woche, Andreas Opa Geidel, Holstein-Experte. Moin Opa, wie geht's?
Hi, moin Marco. Ja, alles bestens, ne? Wenn die Punkte noch ein bisschen besser wären bei Holstein, dann wäre es noch besser.
Ja, heute ist ja Podcast-Folge Nummer 1. A, nach der großen Enttäuschung, 0:2 gegen Hansa Rostock. B, aber auch nach der großen Entscheidung, wir haben einen neuen Cheftrainer an der Seite. Marcel Rapp kommt von der U19 der TSG Hoffenheim. Was ist so dein erster Eindruck jetzt nach seiner Vorstellung?
Ja, wirkt umgänglich. Ich hatte ja nur virtuell das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Da wirkte er sehr umgänglich und eloquent und geschickt im Umgang mit Fragen. Aber die waren natürlich jetzt auch nicht besonders bissig, die Fragen, sagen wir mal so. Ist ja normal bei einer Vorstellung, kann das nicht sein. So hat sich das dann nach meinem Dafürhalten erstmal ein bisschen in Allgemeinplätzen dargestellt, was er da zum Besten gegeben hat. Allerdings 2-3 Details waren schon ganz interessant dabei.
Kannst du es ein bisschen näher ausführen? Also welche Details fandst du jetzt so Ansätzen, sag ich mal, überzeugend? Also was macht ihn zur richtigen Wahl und ist er überhaupt die richtige Wahl für dich?
Ja, das ist aber die letzte Frage lässt sich relativ einfach beantworten.
Das weiß man nicht.
Die richtige Wahl ist er dann, wenn es funktioniert, zügig aus den Tabellenniederungen hochgeht mit Siegen oder meinetwegen auch mal mit Unentschieden, dann ist er hundertprozentig die richtige Wahl. Aber das weiß man natürlich im Vorwege bei keiner Trainerverpflichtung. Also ich bin von dem Weg, den man da fortgesetzt hat, sag ich mal in Erinnerung an Markus Anfang, Tim Walter und eben auch Ole Werner, bin ich von diesem Weg mehr überzeugt oder finde ihn besser, als wenn man jetzt einen in An- und Abführungszeichen arrivierten, einen aus dem ständig kursierenden Trainerkarussell sich abgegriffen hätte.
Genau, also, wir wollen nicht immer auf Markus Kauczynski rumhauen, aber das ist normalerweise der erste Kandidat, den man da eigentlich so in den letzten Wochen immer auf der Pfanne hatte.
Ja,
ich bin ganz froh, dass er es nicht geworden ist, nichts gegen ihn, aber wie du schon sagst, dieser Weg wird weiter beschritten. Was Trainer wie Walter und Werner angeht, das finde ich, ist auch erstmal der richtige Weg, weil die Mannschaft auch einfach für so einen Trainer gemacht ist und zusammengestellt.
Das denke ich auch. Ich will ja nicht überzogen das formulieren, aber hat ja manchmal so ein bisschen den Eindruck von so einer Studentenmannschaft, Holstein, was jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen soll oder so.
Auch Studenten können kicken, ne?
Ja, genau. Und teilweise auch technisch sehr fein. Aber ich sag mal, der Unterschied zu Markus Anfang und Tim Walter ist natürlich der, dass Marcel Rapp jetzt nach 9 Spieltagen kommt und in einer tabellarischen Situation, die jetzt nicht gerade Frohlocken hervorruft, um das mal milde auszudrücken. Insofern bin ich natürlich gespannt, was er da anstellen möchte, um dann auf deine vorherige Frage nochmal zurückzukommen. Er hat ja gesagt, er will nicht alles auf links drehen, also keine Revolution im Abenteuerland. Abenteuerland deshalb, weil für ihn der erste berufliche Ausflug seines Lebens in den hohen Norden hat er ja ein Stück weit als Abenteuer beschrieben.
Achso, ich dachte, weil er gerne pur hört.
Das haben wir jetzt nicht gefragt, aber das würde natürlich naheliegend. Also ich sag nochmal, keine Revolution im Abenteuerland, aber er will ein paar Stellschrauben drehen, ein paar Nuancen verändern in der grundsätzlich für ihn passenden zur Mannschaft passenden Spielanlage und auch zu der ihm passenden Spielidee, die sich in weiten Teilen offensichtlich deckt mit dem, was Holstein in der Vergangenheit so vorgeführt hat. Das sind natürlich im ersten Moment sind das so Sätze, Stellschrauben drehen, Nuancen verändern. Ja, was soll das sein? Ne? Also ist man bei eigenem Ballbesitz, schiebt man da die Außenverteidiger 1 Meter höher oder ist gegen den Ball, muss das noch ein bisschen kompakter werden?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das jetzt erstmal gar nicht vordergründig ist. Also natürlich wird seine Spielidee, was Prinzipien angeht, der von Werner irgendwo ähneln. Beide lassen modernen offensiven Fußball, zumindest wie man bei Rapp so hört, halt spielen. Er wird da sicherlich seine Anpassungen treffen. Ich glaube aber eher die kurzfristigen Stellschrauben und Nuancen, die verändert werden müssen, sind natürlich erstmal andere. Ne? die nicht nur im mannschaftstaktischen Bereich liegen, sondern auch, man muss es sagen, viel im Individuellen. Das hat natürlich auch das Spiel gegen Rostock wieder gezeigt, ne? Um nochmal auf dieses Spiel zurückzukommen. Das war eigentlich, ja, ich habe es eine Enttäuschung genannt, ich würde es auch weiterhin eine Enttäuschung nennen, weil es wirklich in gewissen Phasen durchaus besorgniserregend war. Weil die Mannschaft individuell dann nicht in der Lage war, die paar Szenen, die Hansa Rostock hatte, richtig zu verteidigen. Und nach vorne hast du so viel toten Ballbesitz, ohne wirklich Zugang zum Tor zu finden, dass man sich fragt, wie hätte in diesem Spiel eigentlich noch ein eigenes Tor fallen sollen.
Ja, das mit dem Ballbesitz und toter Ballbesitz ist, finde ich auch, da gehe ich voll mit dir mit. Nichtsdestotrotz ist es immer schwierig, gegen einen kompakt stehenden und tiefstehenden Gegner sich ganz viele Torchancen zu erobern. Ich fand, Holstein hatte genug davon, auch wenn das jetzt kein Offensivfestival war. Das wirst du auch nicht, kann man jetzt auch nicht zwangsläufig erwarten.
Das wollte ich damit nicht sagen, ne?
Das Entscheidende ist diese never-ending Story, gerade in Heimspielen aber jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den beiden letzten Heimspielen der regulären Saison im Vorjahr, also 33, 34 Spieltag meine ich, da hat sich gezeigt, dass es also, wie du auch schon gesagt hast, individuell ein Problem ist. Wenn ich da zum Beispiel, also jetzt was die Offensive anbelangt, ich nehme mal einen Fabian Reese, auswärts teilweise trägst er seine Leute schwindelig auf dem linken Flügel, schlicht klasse Flanken, ist ein wunderbarer Umschaltspieler. Was ihm einfach abgeht, ist die Konsequenz im Torabschluss. Ich nehme eine Szene auch nochmal aus dem Rostock-Spiel, da hat er, glaube ich, Rizzuto war das, der rechte Verteidiger von Hansa, den hat er da einfach mal kurz getunnelt und hatte freie Bahn in Richtung 16er und konnte auch da ungefähr von 16 Metern abziehen. Anstatt aber mal erstmal das Einfache zu machen, das heißt also mal einen normalen Spannschuss, ich weiß nicht, ob das heute nicht mehr hip ist.
Das ist nicht mehr die reine Lehre.
Das ist nicht mehr die reine Lehre. Die reine Lehre scheint mir so dieser abgeknickte Ronaldo-Fuß zu sein, der ja doch sehr, sehr seltsam anmutet in der Bewegung. Wenn er denn zum Erfolg führt, durch veränderte Flugkurve des Balles oder sowas, dann ist mir das auch recht. Aber leider führt er nicht zum Erfolg. Und was ich damit nur als ein Beispiel, ich will jetzt Fabian Reese hier nicht plakativ da an den Brandmarken.
Wahrscheinlich eine würdest Szene, du sagen, ein Beispiel
genau, von vielen. Eine Szene eben, die man da mal rauspickt. Ja. Und so ist es hinten eben auch. Es fehlen Konsequenz und in bestimmten, in den entscheidenden Momenten oft auch Handlungsschnelligkeit. Ja. Und Erkennen der Antizipationen, das Erkennen der Situation, das Vorahnen der Situation.
Und das hängt für mich aber miteinander auch zusammen. Das ist auch ein Produkt mangelnder Konsequenz. Genauso wie die technischen Fehler natürlich auch ein Produkt dieser mangelnden Konsequenzen.
Genau.
Falsche oder schlechte Ballannahmen, die dann in letzter Konsequenz dazu führen, dass du nicht den Zugang zum 16er findest oder nicht den richtigen Abschlusswinkel findest und so weiter.
Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt ein Trainer das hin, dass der erste Ballkontakt, wie du völlig richtig sagst, gerade im Mittelfeld, Alex Mühling hatte zum Beispiel gegen Hansa Rostock auch ganz, oder für seine Verhältnisse, sehr viele schlechte erste Ballkontakte, also das war sehr ungewöhnlich. Nun frage ich mich natürlich, wie kriegt man sowas als Trainer geregelt? Gibt es da Möglichkeiten? Wie kommt er in die Köpfe der Spieler? Oder ist das wirklich eine Qualitätsfrage mittlerweile?
Ich glaube, das ist zumindest jetzt mein Verständnis, dass es das Erste ist, das sind die Köpfe. Das ist zumindest mein erster Impuls. Die können es ja alle. Die haben es schon gezeigt. Das ist eine technisch einwandfreie, normalerweise einwandfreie Mannschaft. Das ist technisch, finde ich, auf dem Papier eine der stärkeren, ich will jetzt nicht sagen eine der stärksten, aber eine der stärkeren Mannschaften in dieser Liga. Das haben sie oft genug gezeigt, dass sie fein mit dem Ball umgehen können. Für mich ist daher der erste Gedanke, das muss irgendwas in den Köpfen sein. Ich weiß nicht, ob es ein Knoten in den Köpfen war oder man will sich dem neuen Trainer, von dem man noch nicht wusste, ja doch, zu dem Zeitpunkt wusste man es ja schon einen Tag, wer es sein wird, Marcel Rapp, dass man sich dem neuen Trainer auf Biegen und Brechen irgendwie präsentieren will oder dass man die Veränderung fürchtet, ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt auch viel Kaffeesatzleserei, aber für mich ist es an der Stelle erstmal der Kopf.
Ja, du sagst, das haben sie alle bewiesen, hundertprozentig, ne? Aber da kommt natürlich ein weiterer Moment dazu. In der vergangenen Saison haben sie es ja sehr häufig bewiesen und in der Saison davor selbst da auch sehr häufig bewiesen. Da war aber noch ein kleiner Unterschied. da gab es jetzt wirklich richtige Führungskräfte. Nicht, dass die jetzt die Lautsprecher in der Mannschaft zwangsläufig waren. Aber auf dem Feld waren sie, wenn du in der Not gewesen bist, konntest du da immer hinspielen.
Du sprichst die Abgänger an.
Ja, es ist einfach so, dass du Meffert und Lee, das ist einfach, Serra vorne nehme ich jetzt da mal außen vor. Der hat natürlich mit seinen Toren auch geholfen und mit seiner individuellen Klasse. Aber ich nehme jetzt mal in allererster Linie Meffert und Lee. Tatsächlich ist es doch so gewesen, wenn nichts mehr ging, dann spiele ich den mal an. Da wird schon was Vernünftiges bei rauskommen. Das gibt einem natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen und Sicherheit und dann ergeben sich daraus ganz viele andere Sachen. Diese beiden Spieler beispielsweise, wenn man die jetzt mal exemplarisch als Führungsspieler herausnehmen möchte, die fehlen Holstein im Moment.
Ja, aber die kannst du natürlich auch nicht substituieren, indem du einen neuen Trainer bringst. Also das ist natürlich jetzt ein Dilemma, vor dem man steht.
Der Trainer steht davor.
Kannst du es nochmal erläutern?
Ja, der Trainer steht vor dem Dilemma, dass er diese
Spieler... Ja, klar. Mhm. Genau. Der Trainer steht vor dem Dilemma, aber er kann sich diese Spieler ja auch nicht backen. Wenn, dann muss er sie entwickeln und diese Entwicklungszeit ist eigentlich ja nicht da.
Da
kann man sogar das eigentlich streichen.
Ja, und genau das ist das Problem. Ich drücke jetzt wirklich dem Marcel Rapp die Daumen. Ich traue dem auch wirklich zu, ich denke schon, dass es ein richtig guter Trainer ist. Das hat er ja auch in Hoffenheim bewiesen. Ganz egal, ob das jetzt auf Nachwuchsebene ist. Aber wenn du da in der Champions League der Jugend damit mit Hoffenheim bis ins Halbfinale kommst und dann als Interimstrainer für die Bundesligamannschaft da mit deinen Kollegen auch noch die Kastanien aus dem Feuer holst und in den Europacup einziehst oder sowas, das sind ja alles, das sind ja Erfolge, mit denen er sich brüsten kann. Die sind ja nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Aber die Situation ist nicht ungefährlich und deshalb finde ich erstmal ein paar Punkte wäre schön und dann kann man ja auch ans Entwickeln gehen.
Ja, aber es ist natürlich dann die Frage, wie du es jetzt angehst, wenn du sagst, ein paar Punkte wären schön. Also ich denke nicht, dass er sich, was seinen Spielstil angeht, zur Unkenntlichkeit verbiegen wird, um jetzt erstmal in den wichtigen Spielen in der Crunch-Time, übernächstes Wochenende geht's nach Ingolstadt. Das ist natürlich ganz exemplarisch, so ein Spiel, dass man da Beton anrühren wird. Ich denke schon, dass man versuchen wird, weiter diesen Charakter der Mannschaft auch darzustellen, weil das ist das Dilemma in Anführungszeichen, das ist das, was sie kann und das andere kann sie nicht unbedingt. Also es ist für mich keine Abstiegskampfmannschaft im eigentlichen Sinne. Es ist eine offensiv ausgerichtete Ballbesitzmannschaft und das musst du zwangsläufig beibehalten. Aber dann geht's halt um diese angesprochenen Stellschrauben, von denen ich gerne sehen will, welche das sind.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich meinte jetzt auch nicht, dass sie Beton anmischen. Das könnte dann kommen, wenn man in Ingolstadt vielleicht auch noch verliert. Dann wird's natürlich ganz haarig, ohne dass dann schon alles in Schutt und Asche ist. Also ich möchte da gerne nochmal an das Beispiel vom FC St. Pauli in der vergangenen Saison erinnern. Aber die haben eben dann in der Winterpause auch ein personell was ganz klein bisschen aufgerüstet und das ist auch sehr clever gemacht. Ja. Also ich sag mal so, es ist immer noch alles möglich und überhaupt gar kein Problem, wenn es jetzt am Anfang noch nicht funktioniert, aber es muss natürlich irgendetwas erkennbar sein, wobei das Hauptdilemma der Mannschaft ist ja, das muss man ehrlich, das lässt sich ja anhand der Punkte schon alleine absehen, das Dilemma sind die Heimspiele, ne? Ja. Und das ist ja kaum nachvollziehbar, warum das so ist. Auswärts ist die Bilanz ja jetzt alles andere als schlecht, das Auftaktspiel verloren, aber ansonsten Düsseldorf unentschieden, Karlsruhe unentschieden, in Paderborn gewonnen. Also mein Gott, nochmal, in Karlsruhe hätte man auch gerne gewinnen können, in Düsseldorf genauso natürlich. Also da kann man jetzt ja überhaupt nichts kriddeln und großartig kritisieren. Die Heimspiele, und das ist natürlich fatal, von 5 Heimspielen 4 zu verlieren, dabei kein eigenes Tor bei den 4 Niederlagen zu schießen. Und das der einzige Heimsieg gegen Schlusslicht Aue, die jetzt aber nach deren Trainerwechsel erkennbar besser sind als zu dem Zeitpunkt, als sie hier in Kiel gespielt haben.
Die müssen sich die Dinger mittlerweile schon selber reinlegen,
ja, als
gegen den HSV
genauso Punkte lassen. Genauso sieht's aus. Also ich sag mal so, das ist irgendwie, also das kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären, woran das jetzt liegt.
Das kann ich mir aber auch nicht erklären, weil es steht die gleiche Mannschaft auf dem Feld.
Ja.
Es ist eigentlich mehr oder weniger die gleiche Spielidee. für mich ist das dann eigentlich im ersten Impuls immer ein statistischer Ausreißer, aber irgendwann wird es ja augenfällig. Ne?
Naja, bei 4 Niederlagen, bei 5 Heimspielen kann man vielleicht noch sagen zu diesem Saisonzeitpunkt, das sind jetzt Ausreißer gewesen, aber ich finde schon, das ist schon einigermaßen alarmierend. Und dann ist das auch noch interessant bei den Niederlagen, wie ich finde. Die Gegentore sind zum 0:1 und zum 0:2 jeweils in allen Spielen lagen vom zeitlichen Abstand lagen dazwischen maximal 20 Minuten, ja. Das war gegen Schalke beim 0:3 und minimal 3 Minuten, das war jetzt gegen Hansa Rostock, 20 Minuten und bis 3 Minuten. Also ich finde persönlich, das ist ebenfalls alarmierend, weil man könnte den Eindruck gewinnen, dass vor heimischer Kulisse nach einem Rückstand irgendwie kurzzeitig zumindest die Nerven derartig blank liegen oder die Sinne
zumindest blockiert sind. Zumindest die Ordnung sind, ne? Dann blank. Ne?
Ja,
also
genau.
Man kommt nicht schnell zurück in die Ordnung, zurück schnell in die Abläufe. Das ist dann tatsächlich wieder was Kopfsache ist für mich.
Ja,
und da brauche ich einen Trainer, der ein sehr gutes In-Game-Coaching hat, der sofort in der Lage ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass Interimstrainer Dirk Bremser das nicht konnte, wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Das kann er und da hat er auch die Erfahrung. Aber ich brauche einen Trainer, der in der Lage ist, sofort die alarmierenden Signale zu erkennen und innerhalb weniger Minuten handeln zu können und seine Mannschaft wieder so zurück in die Ordnung bringen zu können. Was man ja so hört zumindest, also das ist zumindest das, was auch zwischen den Zeilen bei Uwe Stöver durchkam, jetzt auf der Vorstellungspressekonferenz von Marcel Rapp, ist das genau etwas, was er sehr gut kann. Er ist sehr gut in der Lage, Anpassungen zu treffen innerhalb des Spiels. Auch das wird sich uns erst noch zeigen müssen. Ich muss sagen, ich habe ihn ehrlich gesagt bis auf die paar Interimsspiele als Teil eines Interimstrios der Bundesligamannschaft von Hoffenheim habe ich ihn auch noch nicht gesehen an der Seitenlinie. Ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass es so ist. Aber das ist ja zumindest schon mal etwas, was etwas Hoffnung macht, dass da durchaus schnell eine Verbesserung eintreten kann, wenn du einen Trainer an der Seitenlinie hast, der genau das erkennt, antizipiert und in der Lage ist, die Mannschaft auch schnell wieder zurück in diese Ordnung zu bringen.
Definitiv, wenn ich was machen würde, neben allen strategischen Geschick, die so ein Fußballlehrer ja im Normalfall mit sich bringt irgendwie, da kann ich natürlich nicht mithalten. Meine B-Lizenz ist schon seit 40 Jahren abgelaufen, glaube ich, weil ich nie einen Auffrischungskurs gemacht habe.
Ich habe oft genug gesagt, Opa, du bist zeitlos. Also stell dein Licht hier bitte nicht unter den Schatten.
Nein, aber was ich machen würde, ich würde mir die Mannschaft angucken und würde mir 2, 3, 4 Leute, die eigentlich immer spielen, die würde ich mir rausgreifen und das würde ich auch vor der Mannschaft klar machen, dass das jetzt meine Führungsleute sind. Dass die das Kommando haben. Ich glaube, das würde der Mannschaft theoretisch, so stelle ich mir das jedenfalls vor, könnte der Mannschaft gerade in Krisenmomenten extrem helfen.
Irgendjemand, das ist augenfällig, du brauchst einen verlängerten Arm oder sogar vielleicht am besten mehrere verlängerte Arme in der Mannschaft. Die braucht jede moderne Mannschaft.
Genau.
Das ist so. Welche Spieler würden dir da einfallen? Natürlich als erstes Kapitän Hauke.
Ja, klar. Ja, Alex Mühling ist jetzt genau.
Also ein stiller Anführer natürlich, das ist einfach
sein Naturell. Ja, es geht auch nicht um Lautsprechertätigkeiten oder sowas. Es geht einfach, dass vielleicht sie mental vermittelt bekommen über den Zugang zum Kopf, dass sie noch mehr in der Verantwortung stehen, dass sie jetzt gerade in dem Moment, wenn es läuft, dann läuft's. Also das ist ja auch 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber das haben
machen 10er drauf.
Genau, das ist ja klar. Aber wenn in Krisenmomenten, dass man sich an bestimmten Spielern aufrichten kann, das müssen sie mit Leistung dokumentieren. Das ist ja ganz klar. Das kann man aber auch, sowas kann man theoretisch auch forcieren. Ich glaube, Haltepunkte sind im Moment das Wichtigste für Holstein. In diesen, gerade nach Rückständen oder so. Wenn ich mir das Spiel in Paderborn nochmal zu Gemüte führe, ne, da Platzverweis hier Paderborn, vorher wildes Hin und Her auf beide Tore, ne, dann kriegt man in Unterzahl das 0:1. Da hat es funktioniert. Ja. Da haben sie sich gegenseitig aufgerichtet und das war aber auch eine besondere Situation, muss man auch dazu sagen, weil das war Spiel 1 nach Ole Werner. Da war das ganze Gefüge ohnehin noch mehr zusammengeschweißt, als es vielleicht ohnehin schon ist.
Weil aber findest du nicht auch, dass das eine Woche später eigentlich immer noch so hätte sein müssen? Das ist halt
natürlich,
das, was ich gedacht hätte. Natürlich. Das ist immer noch eine besondere Situation gewesen.
Ja.
Und deswegen dachte man ja zumindest nach dem 0:1, gut, dann kam schnell das 0:2. Aber es war noch genug Zeit da. Und man dachte, okay, finden sie jetzt nochmal wieder diesen Turning Point, wie sie den in Paderborn gefunden haben? Ich hatte erst Zutrauen, dass sie es hinbekommen. Sie hatten danach ja auch noch einige Chancen bis zum Halbzeitpfiff. Gut, da dachte man, jetzt ein Anschluss wäre schon schön gewesen, auch für die Birne, um nochmal richtig anzugreifen in der zweiten Halbzeit. Aber dass da dann wirklich auch irgendwann nichts mehr kam und keine Ideen mehr da waren und auch dieses Aufbäumen im Sinne der Mentalität, auch wenn ich das immer einen schwierigen Begriff finde, irgendwie nicht da war, fand ich dann doch schon erstaunlich. Und das nur eine Woche, nachdem es so gut geklappt hatte wie in Paderborn.
Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, also das sind vielleicht, du hast es als mögliche Ausreißer, diese Heimbilanz bezeichnet. Also ich
mit sehr viel Wohlwollen.
Ja, ja, klar.
Das weißt du wahrscheinlich. Naja, ich habe auch Statistik an der Uni belegt. Also ja, irgendwann ist es auch signifikant.
Ne? Ja, klar. Ich sag, man muss vorsichtig sein, dass es nicht zu einem Heimkomplex wird, ne? Weil was die Spieler hinterher auch erzählt haben, dass sie das natürlich auch fast schon unglaublich war für sie, dass man jetzt schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen muss, wo man eigentlich ganz bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft war. Wieder durch, was wir schon eingangs besprochen haben, wieder durch individuelle Schnitzer, durch mangelnde Handlungsschnelligkeit, durch mangelnde Konsequenz vom gegnerischen Tor und so weiter und so weiter. Irgendwann setzt sich das bei dir in der Rübe auch mal fest, ne? Das kann doch nicht sein, sowas. Ne?
Aber worauf schiebst du das zu Hause? Also das kann ich halt nicht verstehen.
Hat man
da Angst vor den eigenen Fans? Es ist ja schön, dass sie wieder da sind. Das sagen ja auch alle.
Ja.
Und jetzt waren sie auch mal richtig lautstark, weil die Ultras jetzt auch zum ersten Mal wieder richtig dabei waren. Ne?
Ja, ob das die eigenen Fans kann ich mir jetzt ehrlich gar nicht vorstellen, weil das Kieler Publikum ist ja relativ kommod.
Da wurde auch nicht gepfiffen. Da gab es am Ende dann ein bisschen Murren gegen Ende des Spiels, aber die großen Pfiffe sind jetzt ausgeblieben. Man hat schon ein gutes Gespür in Kiel, finde ich.
Ja, das ist das gute Gespür ist natürlich so, dass wenn es denn gut läuft, dann auch nicht die Dezibelwerte in ekstatische Höhen schnellen irgendwie. Das ist ja auch eher selten der Fall in Kiel.
Ja, da ist man so ein bisschen unterkühlt. Ne?
Ja, aber das
liegt natürlich ja am Naturell.
Genau, das hat natürlich im negativen Fall dann auch Vorteile. Das muss man, wie du es gerade beschrieben hast. Aber nee, ich glaube nicht, dass das an den Zuschauern liegt. Ich glaube einfach, da hat sich was eingeprägt im Kopf. Scheiße, Entschuldigung, wenn man das so
formuliert. Ja, wir sind hier unter uns.
Ja, genau. Das ist jetzt schon wieder im Rückstand. Das gibt's doch nicht. Ne? Das erste Spiel nimmt man das zur Kenntnis, schiebt das auf individuelle Schnitzer dagegen Schalke hin. Im zweiten Spiel auch wieder individuelle Schnitzer so. Und dann aber irgendwann jetzt, dann sagt man, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das schwarze Magie hier oder was ist das hier? Also ich glaube, das ist schon, das hat schon was mit Kopf zu tun. Deshalb kann auch ganz schnell da ein richtiger Heimkomplex draus erwachsen.
Ja, und ja, Thema Kopf. Ich weiß nicht, wie guter Psychologe Marcel Rapp ist. Er wird es im Trainerteam halt auflösen müssen. Das wiederum finde ich eigentlich ganz charmant und gut, dass man das Trainerteam als solches bis auf den Kopf dieses Trainerteams jetzt zusammenhält. Ne? Also, dass wir weiterhin mit den gleichen Co-Trainern arbeiten und da ein bisschen Kontinuität reinbringen, oder wie siehst du das?
Ja, finde ich auch absolut d'accord. Das wäre jetzt ja auch ein ganz, ganz fatales Zeichen gewesen, wenn man da jetzt in dem Trainerstaff, der in den vergangenen Jahren da mit Ole Werner an der Spitze wunderbar gearbeitet hat, wenn man da jetzt Veränderungen vorgenommen hätte. Ich glaube aber, das ist natürlich auch der Situation geschuldet, also jetzt passte das wunderbar, so muss ich es formulieren, dass in allerseltensten Fällen ein Trainer aus dem Nachwuchs jetzt noch irgendwelche Nachwuchstrainer
mitnimmt. Ja, das ist selten, ne? Dass da wirklich ein ganz großer Staff dann noch mitgebracht
wird. Ne? Genau, das wäre...
Das sind Mitarbeiter des Vereins, die dann da in Hoffenheim halt weiterarbeiten,
genau.
In ihrer Funktion mit einem neuen Cheftrainer dann halt in vorderster Front. Das wäre schon außergewöhnlich gewesen.
Ja. Also von daher, also das finde ich völlig in Ordnung und für gerade beim Einstieg ist es ja für Marcel Rapp die erste Station im Herrenprofibereich, wenn man die Interimsveranstaltung da in Hoffenheim bei der Bundesligamannschaft mal außen vor lässt, so dass er hauptverantwortlich arbeitet, ist es natürlich auch sehr segensreich, wenn man dann ein gut eingespieltes Team an seiner Seite hat, auf das man sich voller Loyalität verlassen kann. Das wäre jetzt ja, wenn da jetzt noch zwei, drei andere Figuren mit rumtouren würden, das wäre schon schwierig. Und würde ja auch dem Anspruch, den Holstein ja in deinem Interview formuliert hat gegenüber dem neuen Trainer, nicht gerecht werden. Wir sind anders, weil wir ein normaler Verein sind. Was auch immer sich hinter diesen Sätzen verbergen mag.
Zuallererst nachzulesen natürlich auf KN Online, ganz klar. Ja, was auch immer sich dahinter verbergen mag, ich kann es schon irgendwie verstehen, auch wenn das paradox klingt. Normaler Verein, Holstein ist jetzt das wissen wir, ist kein abgehobener Millionario-Club, sondern man hat schon den Eindruck, da wird normal seriös gewirtschaftet. Und ja, anderer Verein, das kann man in viele Richtungen deuten. Also anders erstmal, weil man noch nicht arriviert ist vielleicht richtig in diesen oberen Gefilden. Andererseits hat man nun mal einfach die Randlage in der Republik. Das sorgt dafür, dass man per se schon mal ein anderer Verein ist. Und ja, vielleicht auch ein anderer Verein, dass man eigentlich auch in Krisenzeiten an seinen Mitarbeitern festhalten würde, wie man es ja auch bei Ole Werner gemacht hätte, wenn er nicht aus freien Stücken gegangen wäre. Und anders in dem Sinne, ich denke, viele Vereine hätten jetzt vielleicht gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt auf Nummer sicher, wir holen jetzt hier einen Stabilisator ran. Und dann finde ich es schon eine Ansage zu sagen, nee, komm, wir behalten das jetzt komplett bei, fahren hier weiter unsere Philosophie, die wir in den vergangenen Jahren ja erfolgreich gefahren sind. Was natürlich aber auch, und da kommen wir wieder zurück, natürlich auch mit einer gewissen Gefahr verknüpft ist. Du weißt nicht, ob sofort fruchtet und ob du dir nicht damit tatsächlich jetzt die kurzfristige Stabilisierung nimmst, auf Kosten dessen, dass du jetzt versuchst, erstmal wieder in die geregelten Abläufe zu kommen, die halt Punkte kosten könnten.
Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt, das Name-Dropping ist ja jetzt beendet, aber wenn du jetzt zum Beispiel, der Gegenentwurf wäre jetzt zum Beispiel Uwe Neuhaus gewesen. Ja. Mit 60er hat bei den ganzen Clubs, wo er war, mit eine relativ lange Laufzeit gehabt, seine Amtstätigkeit, dann hat er mit den Vereinen eigentlich auch Erfolg. Da hätte man sagen können, so jetzt gehen wir, wenn wie du es eben gesagt hast, auf Nummer sicher. Nee, das finde ich auch, aber diese Image-Kampagne kann man ja schon fast sagen, wir sind der andere Verein, weil wir normal sind. Das finde ich schon.
Ich weiß, was du meinst.
Schwierig irgendwo. Mhm. Also wenn man zweimal seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017 in den Aufstiegsspielen zur Bundesliga war und letztes Jahr noch dazu im Pokal-Halbfinale, dann sind das tolle Erfolge, die jetzt aber durch geschickte Auswahl von Trainern, durch geschickte Zusammenstellung von Mannschaften, durch eine gute Spielidee. Naja, aber ich sag mal, Paderborn ist auch aufgestiegen und wieder abgestiegen und die haben auch gute Spielerauswahl getroffen, hatten gute Trainer. Also so. Aber gut, wir nehmen das mal so hin.
Du weißt, dass ich gerade eben auch eher wie ein Vereinsfunktionär
bin. Ja, ne? Also, wollte das ja nicht das so
war,
direkt
das
sagen.
Das war Metakommunikation.
Also ich sag mal so, ist anders als die absurden Auswüchse in der Champions League oder sonst wo. Da sagen wir mal anders. Und wahrscheinlich, wenn jetzt hier einer von Holstein sitzen würde, würde der auch sagen, wir bemühen uns so ein bisschen was Ähnliches wie SC Freiburg des Nordens
genau,
zu werden.
Genau, das berühmte SC Freiburg des Nordens. Ne? Wir sind hier die seriös Wertschaffenden, die auf Kontinuität setzen. Genau. Ja, aber anders als Holstein Kiel hat der SC Freiburg natürlich ein topmodernes Stadion, in das er jetzt zieht. Ne?
Beispielsweise ein wunderbares Trainingszentrum, eine Nachwuchsschule, die bundesweites Renommee genießt, die auch die Bundesligamannschaft mittlerweile zumindest zum Teil speist. Also sie machen da, glaube ich, eine schöne Balance zwischen eigenen Leuten, die gefördert werden und Leuten, die von
Externen gut gescoutet wurden.
Genau. Also da passt schon ziemlich viel zusammen. Wenn man sich das als Vorbild nimmt, ist natürlich toll.
Da sprichst du ja auch einen wunden Punkt, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber da sprichst du ja einen wunden Punkt an, was diese Nachwuchsarbeit angeht. Das ist ja tatsächlich was Holstein in den letzten Jahren so ein bisschen schuldig geblieben ist, dass man wirklich auch, also man hat da ein ganz tolles Nachwuchsleistungszentrum mittlerweile zertifiziert, so. Ich grüße meinen Deutschlehrer an dieser Stelle, hallo. Aber es fehlt so ein bisschen der Zufluss aus dem eigenen Nachwuchs. Und vielleicht ist das, also es wird Holstein jetzt kurzfristig nicht helfen, aber mittel- und langfristig könnte ein Trainer wie Marcel Rapp, der mittlerweile renommierte Bundesligaspieler noch und nöcher ausgebildet hat in Hoffenheim, vielleicht könnte das tatsächlich eine Möglichkeit sein, dass der noch ein anderes Auge hat oder eine andere Vernetzung zu den eigenen Nachwuchsteams, dass da durchaus der bisher etwas gekappte oder blockierte Zufluss sich bahnbrechen könnte.
Ja, das wäre natürlich toll, wenn solche Möglichkeiten entstehen könnten oder wenn solche Möglichkeiten sich entwickeln würden. Ich will mal eine Lanze brechen nochmal, zumindest was die letzten zwei Spielzeiten anbelangt, dafür Ole Werner, weil
damit wollte ich nicht sagen, dass er jemand wäre, der nicht auf den Nachwuchs
setzen würde. Nur dass in Corona-Zeiten, wo der Nachwuchs gar keine Punktspiele mehr hatte und gar keinen regelmäßigen Trainingsbetrieb. Also das können wir mal, also sag ich mal, für die jüngere Vergangenheit zumindest vernachlässigen. Mittelfristig da kann man sich dann wirklich gerne an Freiburg orientieren.
Genau, da reden wir jetzt ja nicht von kurzfristigen Ergebnisdruck, sondern von strategischer, längerfristiger Ausrichtung.
Genau, da finde ich, da kann man sich dann an Freiburg schon orientieren. Und aber was man natürlich in Freiburg auch sagen muss, auch da zählen Tabellen, ne? Das ist ja ganz klar. Und wie häufig im Leben, so auch im Fußball, Profifußball, ist dann gerade in solchen etwas besonderen, an besonderen Standorten wie Freiburg, ist ja auch an der Peripherie der Republik, wie Kiel eben im Norden, ist es da eben im Süden, ist das personenimmanent. Und die, ja. Es war über Jahrzehnte fast, hätte ich beinahe gesagt, Volker Finke früher. Und jetzt ist es schon fast wieder ein Jahrzehnt oder Trainer ist ja schon viel länger in Freiburg, aber jetzt, was die Bundesliga macht, Christian Streich. Und solche Sachen.
Die kleine Episode Robin Dutz sei da mal ausgeklammert.
Ja, klar, da gab es natürlich, ne? Aber grundsätzlich ist das eben Volker Finke und Christian Streich. Ja. Und damit verbindet man auch SC Freiburg sofort mit irgendwo, ne? Und das hier hinzubekommen, das halte ich noch für sehr schwer, ne? Also man könnte sich ja vorstellen, im Bestfall, was wir alle hoffen, im Interesse des Kieler Fußballs, dass hier Marcel Rapp Großerfolge feiert, was ich ihm auch ganz, ganz herzlich wünsche irgendwo, aber dann ist ja die Halbwertszeit der Verweildauer hier, ist ja mutmaßlich eine andere als in Freiburg. Also es sei denn, Holstein steigt dann irgendwann mal auf in die Bundesliga, dann könnte es natürlich auch anders sein.
Ich fürchte, dass wir im Moment noch ein bisschen weit davon entfernt sind. Ne? Also wir reden jetzt hier echt von großen strategischen Projektionen, die wir hier an die Wand schmeißen. Kurzfristig geht es jetzt einfach darum, um nochmal wieder den Bogen zu spannen, die Mannschaft jetzt zu stabilisieren. Sie innerhalb dessen, was sie spielen kann, innerhalb ihres offensiven Charakters zu stabilisieren. Das ist eine große Aufgabe, finde ich. Wie du sagst, da kann man Marcel Rapp nur die Daumen drücken und ihm viel Glück wünschen. Was man noch kurzfristig sagen kann, ist, dass Holstein ja morgen ein erstes Testspiel unter Marcel Rapp bestreitet gegen Silkeborg IF, dänischer Erstligist. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Projensdorf. Wir werden dabei sein. Vielleicht kann man da schon ein bisschen was sehen, auch wenn es natürlich jetzt ganz wenige Trainingseinheiten sind, die er bis dahin erst mit der Mannschaft hat. Aber vielleicht kann man schon ein bisschen was von seinem Spielstil sehen, von seinen Ideen, die er umsetzen will mit der Mannschaft, seine Überlegungen, wie er sich stabilisieren kann. Kann man auch gespannt sein, finde ich. Ne? Wir dürfen zumindest dabei sein.
Ich bin da, wenn ich dich kurz unterbreche, ich bin da sehr gespannt. Und ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Julian Korb ist ja wieder als Rechtsverteidiger wieder fit. Ja. Zuletzt, als er vor seinem Muskelfaserriss, fand ich, hat er das auch ganz brauchbar gemacht da auf der Position.
Ich glaube, ich kenne schon deinen Gedanken. Aber
und vielleicht könnte ja so eine Nuance oder eine kleine Veränderung oder eine Stellschraube sein, dass auf einmal der Kollege Phil Neumann
Bingo!
in die Innenverteidigung neben Hauke Wahl rückt. Damit will ich überhaupt nicht das Leistungsvermögen von Stefan Teska, dem anderen Innenverteidiger, oder Simon Lorenz auch nur.
Keineswegs, aber ich erwarte Neumann seit 2 Jahren eigentlich
in der Verteidigung. Ja, das ist ja eigentlich seine Kernkompetenz irgendwo. Vielleicht kann man ja im Rahmen dessen der allgemeinen leichten Umstrukturierung und Stellschrauben das auch mal ausprobieren. Würde mich nicht wundern, wenn das morgen so passiert. Wir werden das beobachten.
Genau, nachzulesen ist dann natürlich alles wie gewohnt auf KN Online. Wir werden dabei sein, werden unsere ersten Eindrücke vom Spiel schildern. Dann gehen wir in die Länderspielpause. Nichtsdestotrotz, unser Podcast macht keine Pause. Wir hören uns nämlich schon am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge Holstein 1:1, wie gewohnt um 17 Uhr auf allen gängigen Streaming-Portalen und auf KN Online. Und dann blicken wir natürlich auf das, was geschehen wird. Wir haben es schon angesprochen, es geht nach Ingolstadt. Wir treffen auf einen alten Bekannten, auf André Schubert.
Schubidu.
Genau, it's Schubidu-Time für Holstein. Wird interessant. Vielleicht können wir dann schon ein bisschen Näheres sagen, in welche Richtung es personell auch gehen könnte für das Wochenende, man muss es sagen, für den Keller-Clash, wo Holstein wirklich unter Druck steht, 3 Punkte holen zu müssen. So ist es eigentlich. Ich glaube, das eigentlich könnte man sogar streichen. Das ist Siegpflicht, ne?
Nichts anderes ist es. Da beißt keine Maus den Faden ab.
Genau, und wir werden es weiterhin beobachten, werden euch mit allen nötigen Infos in den nächsten Tagen versorgen. Wünschen erstmal ein paar schöne Tage, ein leider zweitligafreies Wochenende, aber in der nächsten Woche drehen wir wieder richtig auf.
ja, kann ich mich nur anschließen. Genießt die Pause aus der zweiten Liga. Die nächsten Wochen werden auch spannend genug.
Da
kann man noch ordentlich viel Nerven verlieren. Also von daher Entspannung. Guckt euch die Länderspiele an, wenn ihr ohne Fußball nicht auskommen könnt. Geht gegen Rumänien und, glaub, wer war der andere? Nach Aserbaidschan oder
Nordmazedonien? Ich interessiere mich nur für Klubfußball. Was weiß ich denn?
Also ich weiß nur, dass in Hamburg gegen Rumänien gespielt wird. Das muss ich ehrlichkeitshalber sagen. Das andere habe ich jetzt für Sonntag ist das, glaube ich, das zweite Länderspiel, habe ich ehrlich gesagt im Moment nicht auf dem Zettel. Aber wie gesagt, Sonntag werde ich auch Fußball frei machen. Das ist ganz egal, was da passiert. Und das wird noch anstrengend genug die nächsten Wochen und Monate.
Das denke ich auch. Ich gucke nur auf Holstein und dieses eine Wortspiel lasse ich mir am Ende natürlich nicht nehmen. Es rappelt in der Kiste.
In diesem Sinne, ne? Also
ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.